Gebet einmal beginnen. Danke dir, allmächtiger Vater, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um, wie Victoria gerade gesagt hat, zum einen nicht zu singen, sondern um dir den Lobpreis zu geben, um dich Lob zu preisen. Danke, dass wir in dir vereint sind. Danke, dass du das Fundament, die Basis für uns als Gemeinde bist und für uns als Individuen. Danke dir für diese Zusammenkunft, für dein Wort. Sprich du und lenke du uns durch die Zeilen, die wir gleich vernehmen werden. Sprich du in unsere Herzen hinein, in unsere Seelen und in unseren Verstand, dass deine Botschaft in uns bewahrt und lebendig wird und du verherrlicht bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Weihnachten. Wie definieren wir Weihnachten? Wir als Gemeinde, ich denke mal, da sind wir uns einig. Ich bin ja jemand, der im Einzelhandel tätig ist, und ich kann euch sagen, gestern waren wir noch mit 3 Leuten bei uns im Geschäft und bis 18 Uhr war der Laden geöffnet. Und von 10 Uhr an, und da geht es natürlich zur Sache, ne? Die Leute kommen rein, alle im Weihnachtsstress, ja, oder viele, alle ist jetzt übertrieben, ja, jeder möchte gerne noch Geschenke sammeln für seine Lieben, alles verständlich. Die Sache ist ja die, was geht denn dabei unter? Ist Weihnachten jetzt für uns ein weißbärtiger, rot gekleideter, der den Sack voller Geschenke mitbringt auf der einen Seite? Oder, wie es uns ja die Schrift auch sagt, wenn wir die Weihnachtsgeschichte, den Ursprung der Weihnachtsgeschichte uns nochmal vergegenwärtigen, als der Engel den Schafhirten begegnet ist und ihn mitgeteilt hat, da ist ein Kind geboren, sicherlich richtig, aber es ist ja nicht nur ein Kind, es ist ja nicht nur, dass wir uns jetzt an einen Geburtstag feiern. Wessen Geburtstag feiern wir da? Es ist der Geburtstag des Königs, der Könige, des Hohepriesters, des Heilands, des Erlösers, unseres Messias. Daran dürfen wir uns gerne erinnern und das auch festhalten, diese Erinnerung, denn wir neigen ja dazu, so vieles schnell zu vergessen. Jetzt gerade auch in diesen herausfordernden Zeiten, denen wir ausgesetzt sind, sich das nochmal zu vergegenwärtigen, ist, glaube ich, schon eine Herausforderung. Und dem wollen wir heute mal nachgehen. Jesus Christus, der Name Jesus ist ja ein griechischen Ursprungs, es ist aber nur die griechische Übersetzung, wenn man so will, von Jeshua, das hebräische Wort, Gott hilft. Christus hingegen ist ja kein Name an sich, sondern es ist ja mehr ein Titel, ein hoher Titel, und es besagt ja lediglich das, was wir im Hebräischen schon mitbekommen, in dem Wort Messias, ist Christus nur im Griechischen. Also Jesus Christus ist quasi eine Art Glaubensbekenntnis. Man könnte sagen, Jesus ist der Christus. Dann haben wir in kürzester Form ein Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Ihr seht, der Titel der heutigen Botschaft ist total salbungsvoll. Basis für diese Nachricht ist die Schrift aus Markus 14, die Verse 3 bis 9. Ich beginne mit Vers 3. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll denn das? dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es doch für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Amen. Eduard, darf ich dich nochmal bitten, zum Anfang zurückzugehen? Und dann wollen wir mal. Es sind nur diese paar Zeilen, die aber an Gehaltfülle, glaube ich, nicht zu überbieten sind. Ja, genau. Danke. In Vers 3 lesen wir, Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen. Okay. Aussatz, das kriegen wir auch durch die Schrift vermittelt, ist eine sehr infektiöse, hoch ansteckende und unter diesem Titel vielmehr, lasst mich das mal so formulieren, werden diverse hochinfektiöse, ansteckende Krankheiten gefasst. Im Alten Testament, wenn ihr euch mal zurückerinnert, gab es ja die Schwester von Mose, Miriam, die diesen schneeweißen Hautaussatz bekommen hat. Das wird zum Beispiel als Aussatz bezeichnet oder eben Lepra. Und wenn eine Person an Aussatz leidet, bedarf es der Quarantäne. Interessant. Also sie muss von der Gemeinschaft, vom Allgemeinleben für eine gewisse Zeit ausgeschlossen werden. Jesus war also zu Gast bei einem Aussätzigen. Und jetzt mit dieser Vorgeschichte können wir natürlich daraus interpretieren, dass es kein akuter Zustand gewesen ist, sondern ein vergangener Zustand bei einem ehemals Aussätzigen, der, so könnte man jetzt mutmaßen, geheilt wurde. Sonst dürfte die Gesellschaft, die auch noch unter anderem zugegen war, ja gar nicht bei ihm sein, aufgrund seines Aussatzes. Jetzt kommt aber noch dieser Zusatz. Marco hat ja gerade schon von dem Nadenöl geredet. Wir sprechen aber nicht nur von Nadenöl. Wir reden von echtem, kostbarem Nadenöl. Und in der Schrift gibt es ja keine Zufälle. Und hier steht ja diese Beschreibung. Es war nicht Nadenöl, es war kein falsches. Nein, es war ein echtes. Es war kein günstiges oder billiges. Es war kostbares Nadenöl. Des Weiteren bekommen wir mitgeteilt, wie die Leute reagiert haben, aber da gehe ich gleich mal ein. Vielleicht nochmal auf das Nadenöl an sich. Die Geschichte von Öl in der Bibel ist ja so, wenn die Könige oder Hohepriester im Alten Testament in ihre Berufung quasi eingeführt wurden, gab es ein Ritus, ein Ritual, in dem ein Mann Gottes denjenigen gesalbt hat. Ja, da hat man Öl genommen. Hier vorne bei uns haben wir noch so eine schöne Leuchte draußen aus Mosaikstein. Diese Ölkanne, in der hatte man kostbares Öl und der jeweilige wurde gesalbt in seine Berufung hineingeführt, in seine gottgegebene Berufung hineingeführt. Es ist quasi eine Art der Bestätigung für seine Berufung. Jetzt in diesem Zusammenhang, in dem wir uns befinden, ist es so, dass wir von Jesus gelesen haben. Jesus musste eingeführt werden. Das kann es ja nicht sein. Jesus wurde ja an zwei anderen wichtigen Stellen, elementaren Stellen, in Matthäus 3 zum Beispiel, bei seiner Taufe wurde er gesalbt, als die Stimme vom Himmel herab sagte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Oder auch in Matthäus 17 das Gleiche, als Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus auf einen Berg gestiegen ist, gebetet hat und Elias und Moses erschienen sind und dann auch die Stimme aus der Wolke kam und da auch wieder diese Bestätigung gab, dieses ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Jetzt allerdings mit dem Zusatz, ihr sollt auf das hören, was er sagt. Also das kann es ja dann nicht sein, dass Jesus gesalbt werden musste, um in seinen Dienst hineingeführt zu werden, wenn der Vater ihn schon zweimal bestätigt hat. Also dann muss es ja eher was anderes sein. Und dem wollen wir jetzt mal versuchen nachzugehen und das zu ergründen. Die Reaktion der Anwesenden, da lass uns mal jetzt diesen Gedanken nachgehen. Die Reaktion der Anwesenden, es ist kostbares Nadenöl, eine Zusammenkunft, vielleicht jetzt auch, wir haben ja unsere Festtage stehen ja jetzt bevor, stellen wir uns mal vor, wir sind alle bei uns zu Hause, vor Corona, in geselliger Runde, Großeltern sind da, vielleicht Tanten, die Kinder, Onkel und wir sitzen da und auf einmal kommt jemand hinein oder hier bei uns, Pastor Helmut predigt und dann kommt jemand und gießt ihm eine Flasche über den Kopf. Wie wäre unsere Reaktion? Wie würden die, was ist denn jetzt los? Kann der das denn machen? Wieso macht die das? Oder wieso, was ist da jetzt los? Diese Gedanken sind natürlich nachvollziehbar und auch gerechtfertigt. Die andere Seite ist ja die, es ist teures, kostbares, echtes Nadenöl. 300 Denare, um das vielleicht mal umzurechnen. Ein Arbeiter in der damaligen Zeit hat 1 Denar pro Tag verdient. Also 300 Denare entspricht einem so gut wie Jahresgehalt, einem Gehalt von 10 Monaten. Das ist schon eine Menge Geld. Und dass da so Gedanken auftauchen in unseren Köpfen, ist natürlich nachvollziehbar. Aber dann sagt Jesus uns, lasst sie. Warum macht er es der Frau so schwer? Die Art und Weise, wie Jesus der ganzen Situation begegnet, ist ja nicht von ungefähr. Da haben wir also diese menschliche Sichtweise, vollkommen gerechtfertigt, verschwenderisch, nicht nachvollziehbar. Was ist das jetzt? Und auf der anderen Seite sagt Jesus nicht, er ist der Frau nicht entgegnet, hat sie davon abgehalten. Hat nicht gesagt, hör auf, dein Gedanke ist gut dahinter, ich erkenne das an, aber, nee, hat er nicht gesagt, er hat das ganze Prozedere über sich ergehen lassen und entgegnet den nachvollziehbaren Gedanken der Anwesenden, lasst sie, warum macht ihr es ihr so schwer? Hier haben wir ja diese Gegenüberstellung des menschlichen, und ich sage es jetzt mal so, des Geistlichen, wenn ich das so formulieren darf. Jesus scheint etwas in der Handlung der Frau gesehen zu haben, die der Denke der Anwesenden in dem Moment übersteigt, beziehungsweise sie überfordert hat. Die Frage ist, warum hat die Frau das gemacht? Was waren ihre Beweggründe? Was hat sie gesehen, was die anderen nicht gesehen haben? Was hat sie dazu veranlasst, dieses zu tun? Wollte sie sich in den Mittelpunkt stellen? Wollte sie polarisieren? Was bezweckte sie damit? Wie gesagt, wir dürfen dieses kostbare, teure Gut, Nadenöl, was vom Wald herkommt, was sich die Leute nicht erlauben konnten, von 1 Denar pro Tag, wie soll das gehen? Also 300 Denare und sie überschüttet Jesus mit diesem Öl. Das kann es nicht sein. Hat sie vielleicht durch, woher auch immer, hat sie eine Information, die den anderen vorenthalten wurde? Das alles wissen wir nicht, da können wir nur mutmaßen. Aber die Vermutung liegt nahe, dass sie etwas gesehen hat, was andere nicht in dem Moment gesehen haben. und Jesus verteidigt sie eben. In Bezug auf die Opferbereitschaft, weil Jesus ja sagte, sie hat getan, was sie konnte, sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, da kam mir auch nochmal in den Sinn, ist ja auch ein paar Zeilen vorher, in Ende Markus Kapitel 12, da ist ja die Rede von der Frau, der Witwe, die nur 2 Groschen in den Opferkasten geworfen hat. Und auch da hat Jesus gesagt, hat Jesus eine Beobachtung festgestellt. Jesus hat gesagt, alle anderen haben von ihrem Überfluss gegeben. Und diese Frau hat gegeben, was sie, alles gegeben, das war ganz, ganz wichtig, alles gegeben, was sie konnte und alles, was sie zum Leben benötigte. Und da habe ich so eine Parallele zu dieser Geschichte gezogen. Sicherlich kann man sagen, gut, dieses kostbare Öl, das braucht man nicht zum Leben. Nee, aber die Frau hatte es und sie hat es Jesus nicht vorenthalten. Und das ist der Punkt. Die Witwe hatte etwas, was sie zum Leben benötigte. Und auch das hat sie Jesus nicht vorenthalten. Also das ist so diese Parallele aus diesen beiden, die mir in den Kopf geschossen ist. Zurück aber zu der Frage, woher konnte die Frau das erkennen? Und das hat mich sehr, sehr, sehr beschäftigt. Und das möchte ich auch an euch weitergeben. Woher konnte sie erkennen, dass Jesus bald sterben würde und dass sie ihn für das Begräbnis vorbereiten würde? Das ist ein Novum in der Bibel. Keiner der 12 Jünger Jesu, alle haben sich zu ihm bekannt, mehr oder weniger. Judas lassen wir jetzt mal außen vor. Aber keiner hat ihn gesalbt. Keiner ist dieser Salbung nachgekommen. Und deswegen beschreibt die Schrift ja, oder Jesus vielmehr. Das ist etwas, was die Frau erbracht hat, geleistet hat, woran überall erinnert wird, wo das Evangelium gepredigt wird. Das ist ja ein spannender Satz. Überall auf der ganzen Welt. Sie hat etwas gemacht, was Bestand hat bis in alle Ewigkeit, solange das Evangelium gepredigt wird. Und da nochmal die Frage, woher konnte sie das erkennen? Und wenn wir jetzt nochmal auf dieses Szenario zurückkommen, wir befinden uns in einer gesellschaftlichen Runde und uns widerfährt so eine Situation. Wie gehen wir damit um? Was machen wir da? Schaffen wir es in diesen jetzigen Zeiten, Jesus auf eine Art und Weise in den Fokus zu rücken, wie es die Frau geschafft hat? Denn sie hat kein Wort geredet. Die Schrift, wir lesen nichts davon. Wir können auch, wenn wir in Matthäus lesen oder in Johannes, da wird die Situation auch nochmal beschrieben. Wir lesen mit keiner Zeile, dass die Frau sich geäußert hat. Sie ist dem nachgegangen, hat ihn gesalbt. In Johannes ist die Rede, dass sie dann auch geweint hat. Ihre Tränen sind auf die Füße Jesu gefallen und sie hat sie mit den Haaren getrocknet. Aber sie hat nicht gesprochen. Sie ist ihrer Handlung nachgekommen und hat diese vollendet. Sie hat Jesus gesalbt. In den Mittelpunkt einer Festivität, wo alle gesagt haben, oh, was ist das denn jetzt? Die Anwesenden wurden alle in Erstaunen versetzt aufgrund dieser Handlung der Frau. Wir müssen da jetzt nicht einer Meinung sein. Also meine Vermutung ist da, dass die Frau das nicht aus sich aus herausgetan hat. Das kann kein Mensch von sich aus tun. Mit allem Mut, menschlichen Mut, mit aller Kraft, Besonnenheit vielleicht, selbst Besonnenheit ist ja nicht, kommt ja nicht von uns, dass die Frau es aus sich selbst heraus getan hat, sondern dass sie Hilfe bekommen hat. Vielleicht wurde ihr etwas offenbart und sie ist dem Folge geleistet, sie hat dem Folge geleistet und hat dieses vollbracht, was sie getan hat. Was ich mir wünsche, uns allen wünsche für diese Weihnachtszeit, ist, dass wir es gerade in den jetzigen Zeiten schaffen, geleitet durch die Kraft unseres Vaters, des Heiligen Geistes, dass wir es schaffen, Jesus auf eine Art und Weise, beginnend mit dieser Advents- und Weihnachtszeit, auf eine Art und Weise in den Fokus zu rücken, nicht nur jetzt während dieser Periode, sondern begleitend in unserem Alltag, und dass wir vielleicht, dass ein Paradigmenwechsel stattfindet. Dass der Heilige Geist uns unter der Gnade des Herrn Erkenntnisse gibt, wie sie der Frau gegeben wurden, dass wir den Fokus auf Jesus, ungeachtet dessen, was um uns herum passiert, das ist ja ein entscheidender Punkt, auch ein entscheidender Aspekt bei der ganzen Situation. Sie hat es gemacht, ungeachtet dessen, was die Leute reden, wie sie angeguckt haben. Was ist das? Sie hat es gemacht. Und dass wir zu unserem König der Könige, zu unserem Heiland, zu unserem Erlöser stehen, uns hingeben mit allem, was uns ausmacht. Und die Frage ist, die Frau hat ein Alabastergefäß. Ein Alabastergefäß ist eine Art Stein, sieht aus wie Marmor, wie Gips, ist aber leicht zerbrechlich. Die Helga hat ja vorhin eine Vase bekommen, so in etwa, nur ein bisschen kleiner, von der Form könnte es auch sein. Und in so einem Alabastergefäß hatten die Menschen damals wohlriechende Düfte, Parfums aufbewahrt, Öle und Kräuter. Und das hat sie genommen. Und jetzt die Frage, wenn wir das übertragen, was ist unser Alabastergefäß? Und was ist da drin? Mit welchem Inhalt unserer Alabastergefäße kommen wir zu Jesus und salben ihn? Ja? Amen. Ich würde euch bitten, dass wir in eine Gebetszeit gehen. In eine Gebetszeit. Vorher lese ich nochmal die Verse 3 bis 9. Und dass wir dann in eine Gebetszeit gehen und uns ganz in die Nähe unseres Vaters begeben. Eduard, kannst du noch einmal bitte zum Anfang gehen? Ja. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Lasst uns beten.